Wir haben auch eine gemeinsame Freundin, witzigerweise, Leonie. Mhm. Shoutout und
der
Grüße
warst du nicht
an der Stelle. Oh mein Gott, ich weiß, wann das war.
Du hast auch dein Serum bei mir vergessen, deine Augenserum-Geschichten oder irgendwelche Sachen fürs Gesicht. Und dann dachte ich, was ist das hier eigentlich
immer? Das kommt, glaube ich, jetzt anders rüber, als es war vielleicht.
Grüße an Leonie,
ich
glaub, oder?
Muss ich schenke uns allen nochmal nach.
Ja, hier, also, kommen wir mal vor.
Genau, das war meine Junggesellenzeit.
Ich weiß, auf wann Pauli. Das war.
Wie kommt die Traube in die Flasche? Wie verzweifelt man nicht vorm Weinregal im Supermarkt? Und mit welchem Wein beeindrucke ich mein Tinder-Date beim nächsten Mal so richtig? Weinfluencer Anni und Juwelweine-Geschäftsführerin Juliane klirren schon mit den Gläsern. Denn in You Never Drink Alone wird nicht nur getrunken, sondern auch erklärt, was Auslese mit Abgang zu tun hat oder blumig von erdig unterscheidet. Und warum sich die deutsche Weinkultur nicht von der mediterranen Konkurrenz verstecken muss.
Cheers! Prost, ihr Lieben! Freunde des Weines!
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden. In der heutigen Folge erwarten euch unsere ersten Gäste. Und zwar bin ich den beiden mit ein paar gewissen Vorurteilen begegnet, denn in dieser Folge wollten wir einmal aufbereiten, was denn an den ganzen Weintrends der Stars, der Models, der Schauspieler etc. so dran ist. Und zufälligerweise hatten wir hier in Hamburg zwei, ja, doch sehr gut aussehende junge Herren, die hauptberuflich Model von Beruf sind und seit mehreren Jahren mittlerweile auch ihren eigenen Wein machen, und zwar den Jaha Rosé. Und Julian und ich haben mit den Jungs über ihr eigenes Wine-Business gesprochen, wie man es praktisch auch als Laie bzw. anfänglicher Nicht-Experte schaffen kann, einen guten, soliden, wohlschmeckenden Wein zu produzieren, wo man das machen kann, welche Schritte dafür nötig sind, vor allem auch im Bereich Marketing, aber auch was hinter den ganzen Trendweinen, vor allem den Rosés wie Miraval aus dem Julie Pitt Weingut und so weiter steckt. Tja, und woher wir uns eigentlich alle kennen, also vor allem die beiden Hasni-Brüder und ich, und ja, das Gespräch birgt einige Überraschungen, einige Höhepunkte. Und Spoiler, ich bin auch sehr aus meiner Komfortzone rausgegangen als Interviewführerin. Deswegen hört gerne rein und viel Spaß bei der Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu You Never Drink Alone, Juliane.
Genau, herzlich willkommen bei unserem feuchtfröhlichen Podcast, der Bekannte hoffentlich später zu Freunden werden lässt.
Wir üben ja noch, aber das war mega. Überraschung, wir sind diesmal nicht alleine, sondern wir haben zwei Gesprächspartner für euch mitgebracht diesmal. Und Überthema soll ja so ein bisschen sein, berühmte oder bekannte Gesichter, die Wein machen. Und was steckt eigentlich dahinter? Und am besten stellt ihr euch einfach mal ganz gut selber vor. Wer seid ihr? Wir kennen uns ja tatsächlich noch gar nicht.
Nee, das stimmt. Also ich habe dich sogar schon mal gesehen. Du warst mal bei mir zu Hause.
Nein.
Ja, aber es ist sehr lange her. Da wohnte ich noch auf St. Pauli. Aber das ist eine andere Geschichte, glaube ich. Habe ich mal kurz einen Rahmen geworfen.
Verrückt.
Aber um uns nochmal vorzustellen, ich bin Alessandro.
Und ich bin Nicolas.
Ja, wir zwei sind aus Hamburg. Hamburger Urgesteine. Hier groß geworden, aufgewachsen. Und modeln seit etwa
10 Jahren.
9 oder 10 Jahren.
10 Jahren.
Und haben jetzt einen eigenen Rosé.
Was man dazu sagen muss, wir sind Zwillinge, wir sind beide 28 Jahre alt und sind uns eigentlich relativ ähnlich, würde ich sagen. Eineige Zwillinge, das kennt man ja irgendwo. Das sind wir und wir freuen uns, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Wir sind sehr gespannt, was euer Podcast so macht, wie erfolgreich er wird.
Wir auch.
Und sind echt stolz, bei der ersten Episode dabei zu sein direkt.
Ihr seid tatsächlich unsere ersten Gäste.
Ja, auf das viele weitere Folgen werden. Okay, also wie kommen denn jetzt zwei, jetzt ganz bewusst ein bisschen provokativ gesagt, Modeltypen dazu zu sagen, wir steigen jetzt ins Weinbusiness ein? Also was qualifiziert euch?
Ja, da können wir, glaube ich, schon fast bei Adam und Eva anfangen irgendwo, ne? Aber haben wir Zeit mitgebracht? Ich glaube ja. Also, ich sag mal grundlegend.
Ganz kurz, die Gläser sind ja voll, oder? Jeder hat was zu trinken.
Ach,
ihr könnt ja, erstmal kurz anstoßen.
Durch.
Genau. Ja. Nur mal kurz anstoßen, wenn eure Episode jetzt ein bisschen länger wird. Also nur, dass wir dann nicht auf dem Trockenen sind.
Also jetzt noch an alle, die zuhören. Genau. Ihr könnt euch jetzt auch auf jeden Fall...
Genau, das dauert jetzt wohl ein bisschen länger.
Ja. Also wir sind 1992 geboren in Hamburg. Das war vor 28 Jahren. Ich sag mal so, in der Familie bei uns wird grundlegend gerne Wein getrunken. Das
sehr
können wahrscheinlich viele Familien von sich irgendwo sagen. Ich sag mal, wir trinken allgemein alle ziemlich gerne Wein. Irgendwo unsere Eltern, irgendwo dann auch wir. Ja, und haben dann irgendwie mit dem Modeln ziemlich viele Länder bereist, haben uns irgendwo selbst verwirklicht, haben etwas gemacht, was uns Spaß macht und auch viel Energie und Lust und Liebe reingesteckt. Und das Modeln hat uns irgendwo auch mal öfters nach Südafrika gebracht, nach Kapstadt. Und da würde ich sagen, da fange ich meistens an, wenn Leute mich fragen, wo hat denn euer Wein den Ursprung? Die Idee kam ursprünglich aus Kapstadt. Da waren wir, ich glaube, das war vor 6 Jahren oder so, das allererste Mal. Da saßen wir auf dem Weingut. Einfach, wie gesagt, wir trinken gerne Wein. Südafrika sind mit die schönsten Weingüter, die man sich vorstellen kann.
Kann ich nur unterschreiben.
Oder?
Also es wird eine dedizierte Folge nur über Weingüter geben.
Oha.
Und harter Teaser. Also
Kapstadt
ist ziemlich krass auf jeden Fall.
Naja, und dann... haben wir uns da halt hingesetzt oder beziehungsweise haben mehrere Weingüter besucht, das mit unserem großen Bruder noch, mit unseren Freundinnen, ja, und die ein oder andere Flasche mal getrunken. Und nach kommen halt ab und zu mal Ideen, dann sagt man natürlich, ja.
Ja, man muss es halt auch erklären.
Ja, muss man.
Ich wollte gerade noch mal einschenken und der Verschluss von dem Jaha-Wein ist ein bisschen anders, als man das von normalem Wein gewöhnt
ist. Kurze Autokorrektur, Jaja-Wein.
Ja.
Das hören wir gleich. Ich glaube, du musst dich mal ein bisschen einigen.
Okay, dann zügel ich mich mal. Ich führe mal fort bei der Geschichte.
Unangenehm.
Nicht schlimm.
Wir machen einfach beim Schnitt immer so jetzt.
Nein, das
gilt ja genau, das passiert auch nicht nur dir.
Okay, super.
Dazu kommen wir gleich. Auf jeden Fall, Weingüter da gesessen, irgendwo zum Teil mit Familie und Freunden. Und nach 1, 2, 3, 5, 8 Gläsern kam dann mal die Idee, wie wäre es denn mal, einen eigenen Wein zu haben? Wie cool wäre das? Wie geil wäre das? Einen eigenen Wein. Nicht immer nur von fremden Leuten. Einfach, dass es ein eigenes Produkt ist.
Und auch nicht mit der krassesten Intention, damit jetzt morgen der erfolgreichste Weinvertriebler zu sein, sondern eher etwas, was uns Spaß macht, eine kleine Leidenschaft, ein eigenes Projekt, eine kleine Liebe zu etwas, die wir selbst aufziehen können, die wir beschützen können und mit den Leuten trinken können, die wir gern haben, die wir in unser Herz schließen, mit denen das teilen möchten und den Moment genießen möchten. Aber es war auch so ein Punkt, das Modeln wollen wir weitermachen. Es macht einfach mega viel Spaß. Wir kommen viel rum, wir lernen tolle Menschen, tolle Kulturen kennen und das verbindet uns irgendwo zusammen als Zwillinge, dass wir das zusammen machen können. Wir haben auch selbst das Studium zusammen gemacht und jeden Kleinkram. Und das ist einfach auch so der Punkt gewesen, lass uns einen Wein machen, den können wir mit zu Kunden nehmen, den können wir mit zu Partys nehmen, den können wir verschenken. Und irgendwann haben wir halt einfach gestartet, richtig blauäugig.
Ja, das führte dann erst so weit, dass wir wirklich vor diesen 6 Jahren in Kapstadt gesagt haben, okay, coole Idee, packen wir ad acta. Man hat immer Ideen, man macht es am Ende nicht.
Mhm.
Geht, glaube ich, einigen Leuten so. Dann waren wir aber 2018 im Oktober mit der Familie nochmal im Urlaub auf Menorca und da auch auf dem Weingut. Und dann haben wir uns eigentlich wie damals in Kapstadt hingesetzt, wirklich viel Wein getrunken und wieder gesabbelt und so vertieft in das ganze Thema, dass wir meinten, hey, wir hatten doch mal die Idee. Und dann haben alle da Input geleistet und was reingeschmissen. Und dann haben wir denen allen versprochen, Leute, wenn wir nach Hamburg zurückkommen, setzen wir uns hin und wir werden einen Wein machen. Und dann war die Idee erst irgendwie beim Rotwein, weil wir halt Oktober, November, es war kühl, es war dunkel, Hamburg halt. Da kommt halt nicht erstmal die Idee auf, ein Rosé zu machen. Aber ziemlich schnell kam man dann auf den Zweig zu sagen, ey, Rosé ist der Shit, wir machen Rosé. Und ja, ich glaube, im Mai hatten wir dann die erste Palette bei uns zu Hause. Ging relativ schnell.
Geil. Jetzt, um den Bogen mal zu spannen, ich weiß ja, dass der aber jetzt weder auf Menorca produziert wird, noch in Kapstadt.
Genau.
Also wo kommt der denn her und warum ist das in dem Kontext vielleicht ganz interessant für Juliane?
Ich würde gerade sagen, jetzt kommen natürlich die Fachfragen.
Also wie Nico schon gesagt hatte, wir haben angefangen, uns zu informieren, wo kriegen wir Wein her, welchen Wein möchten wir, wie soll der Wein aussehen, wie soll der Wein schmecken, was soll er rüberbringen. Und für uns war klar, was er rüberbringen soll, aber wo wir den bekommen, keine Ahnung. Wer den für uns macht, keine Ahnung. Wir sind keine Winzer, wir können es also nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, was wir wollen. Das wussten wir relativ schnell. Ja, und dann haben wir ganz viel Research betrieben, ganz viel gegoogelt, ganz viel gelesen, uns schlau gemacht und haben am Ende gemerkt, ein regionales Produkt wäre eigentlich das Beste für uns. Erstmal ist die Kommunikation besser, denke ich, in Deutschland, als wenn du mit irgendwelchen lustigen Menschen in Südafrika, Frankreich, Italien, sonst wo schnackst. Und dann, wir finden es auch toll, dass man so ein bisschen lokaler unterstützt, regional bezieht und ja.
Und was hier ganz wichtig ist, würde ich sagen, wir sind halt weg vom Rotwein und wissen unserer Meinung nach, du findest sehr, sehr guten weißen und Roséwein in Deutschland. Natürlich auch Rotwein, aber wir dachten uns dann, okay, wir müssen den regional beziehen. Rosé aus Deutschland macht nur Sinn, weil einfach bombastisch ist.
Sehr schön gesagt, dem habe ich nichts zuzufügen.
Ja, und ja. Wir haben Winzer angeschrieben.
Ich muss jetzt blöd, also ganz naiv und dumm nachfragen.
Ja.
Habt ihr euch einen Weinstock gekauft? Nein. Mietet man den?
Also wir haben uns eher...
Soll ich mal so erzählen, wie wir es wirklich gemacht haben? So?
Ja, aber ich meine, was wir ja gemacht haben ist, wir haben Wein angefragt bei verschiedensten Weingütern.
Ja, das Witzige ist, ihr habt einfach gegoogelt und also ich habe jetzt gerade auf dem Etikett schon erspäht. Ja. Das ist direkt quasi mein Nachbarort. Also ihr seid im Anbaugebiet Rheinhessen.
Ach, wie krass.
Wie witzig ist das bitte?
Also das ist halt die beste Region
aus dieser Ecke, genau. Aber habt ihr einfach gegoogelt und gesagt,
nee, wir haben wirklich unseren Winzer nicht über Google gefunden, sondern wirklich über Umwege. Im Endeffekt,
das wollte ich doch eben.
Ist es dadurch entstanden, wir haben uns nach verzweifelten Versuchen über Google was zu finden, da findest du wirklich Partner, die sagen, ja, wir machen dir deinen Wein und klatschen dir dann ein Bild drauf für eine Hochzeit oder so. Wie viele Flaschen brauchst du? 10 oder 20? Sowas wollen wir halt nicht. Es ging uns wirklich darum, dass wir qualitativ hochwertigen Wein haben und das Ganze auch irgendwie skalieren können, Anführungsstrichen, wenn es denn mal irgendwie einschlägt, dass wir auch weiter arbeiten können damit und wirklich eine Brand aufbauen, Business aufbauen. Und dann haben wir uns wirklich einfach mal gesagt, okay, weg von dem Gedanken, wo beziehen wir das? Erstmal dahin, wie sieht das überhaupt aus? Und dann haben wir uns wirklich eine eigene Flasche erstellt optisch und wussten, wir wollen diesen Glaskorken haben.
Und warum das, genau wolltet ihr so
ein Glas? Einfach, wir setzen sehr viel auf Ästhetik, Optik.
Mhm. Juliane, beschreib das mal bitte, weil ich glaube, man muss das einmal, hatten es gerade ja schon diese Irritation mit, ich wollte einschenken.
Stimmt.
Und schenke ein und es kommt nichts raus, weil ich nicht gecheckt habe, dass es ein Glaskorken
hat. Ja gut, was soll ich da groß beschreiben?
Ist ein Glaskorken. So, man sieht ihn nicht direkt, wenn er
genau,
oben drauf
also, sitzt. Genau, also die Flasche ist weiß, damit wir natürlich die tolle Farbe des Roséweins erkennen können. Gibt ja auch viele Flaschen, die eingefärbt sind. Und
was ich dazu noch sagen muss, was für uns, in Anführungsstrichen als Anfänger, die Flasche ist weiß. Jetzt denken viele Zuschauer, die Flasche ist weiß, aber sie ist durchsichtig. Da sind wir auch erstmal auf die Schnauze gefallen. Mhm. Wir dachten, wir bestellen jetzt hier 5000 weiße Flaschen, aber es sind durchsichtige Flaschen.
Ach so, geil.
Ja. Das ist für uns wirklich,
das hätte mir auch was sehen können.
Ja, okay. Ich verstehe, was ihr meint.
Ja, auf jeden Fall
ist das halt Glaskork oben drauf. Das ist auch wertig. Oder wollte
genau.
Ich damit auch
so
eine Wertigkeit?
Wir fanden es so stylisch, so cool und auch irgendwo ein sehr nachhaltiger Aspekt. Mhm. Und wir haben jetzt im Nachhinein.
Und wir müssen auch dazu sagen, wir haben uns einen Wein erstellt, natürlich erstellt, also wirklich Inhalt, die Flasche mit dem Korken plus Etikett. Ohne darauf zu achten, ist es wirtschaftlich oder nicht, sondern wirklich, wir geben das Geld aus.
Ja.
Wir wollen ein Produkt, was wir zu 100% unterstützen und wo wir hinterstehen, anstatt hier und da zu sparen, damit wir daran in Anführungsstrichen mehr Geld verdienen. Es sollte nicht ums Geld verdienen gehen, es ging darum, ein Produkt zu kreieren, wo wir komplett hinterstehen. Und dadurch kam der Glaskorken, dadurch kam das hochwertige Etikett.
Ja, also ihr findet das natürlich alle, die jetzt total getriggert sind, in den Shownotes. Also wir verlinken das natürlich dementsprechend, damit man sich das Ganze mal angucken kann. Ich muss sagen, ich finde es wirklich auch sau stylisch. Und ich weiß ja auch nicht viel über Wein, aber man hat vielleicht auch schon mal in die Richtung Research betrieben. Und alle haben halt irgendwie gesagt, wenn du so eine Flasche machst, weil ich meinte, ich habe damals so ein Rosé getrunken, die Flasche war schon stylisch, muss ich aber schon zugeben. Und alle meinen so, ja, aber Anni, das ist ja total unwirtschaftlich. Also brauchst du jetzt, komm dir jetzt nicht mit sowas. Also da kostet ja die Flasche alleine irgendwie Summe XY und die Marge und da verdienst du nichts dran. Und ich dachte auch so, ja, aber darum geht es mir eigentlich gar nicht. Und irgendwie, aber deswegen ist es interessant, dass ihr das auch sagt und auch die Erfahrung gemacht habt, weil
das haben auch alle
Stil über Geld verdient. An der Stelle auch.
Als Nico meinte, wir haben uns erstmal nach der Optik gerichtet und gesagt, so soll übrigens der Wein ausschauen und ihr müsst uns jetzt den Inhalt liefern. So, und da haben uns, ich dachte mal, wir haben jetzt 30 Winzer angehauen in Europa und alle haben gesagt, das könnt ihr knicken.
Das ich kann gerade sagen, haben euch nicht alle davon abgeraten?
Alle meinen, ja, und das lass das mit dem Glaskorken.
Es können erstmal auch ganz wenig Leute diesen Glaskorken aufsetzen. Ja. Da fing es an. Und das war, um jetzt den Bogen wieder zurückzufinden, das war das Wichtige damit daran, das Gute an der Entscheidung, weil wir dadurch ziemlich schnell eine kleine Auswahl an Winzern gefunden haben, die das umsetzen können. Das heißt, wir haben am Ende einen Kontakt bekommen, der diese Glaskorken vertreibt. Und über den haben wir dann eine schöne Auswahl an Winzern bekommen, die das umsetzen können. Aber das schränkt halt erstmal komplett ein, was uns die Auswahl einfacher macht. Aber ja, dann haben wir da wirklich die Leute einfach mal durchsucht und uns informiert. Und dann...
Du willst das mal, ich muss mal einwenden.
Ja?
Miep. Es ist ja nicht so, dass wir dann nur eine Auswahl von 10 Winzern hatten.
Nee.
Und wären die alle 10 nicht so klasse, wie wir uns das vorgestellt hätten, dann hätten wir es auf jeden Fall nicht gemacht. Also es war einfach auch so, die Harmonie war da. Wir haben dann einen Winzer gefunden, der das umsetzen kann. Und der hat uns natürlich tolle Samples zusenden können. Die haben wir dann probiert. Und wir waren wirklich baff, was der kann, dass er in unsere Richtung geht, dass wir das möchten, was er so umsetzen kann. Und dann haben wir gesagt, so, wir fahren jetzt runter.
Genau, weil das ist ja was,
wir finden das mega.
Einschieben. Also ihr seid dann auch aufs Weingut gefahren,
genau,
habt euch das angeguckt.
Das war auch cool. So ein Punkt, der ist uns extrem wichtig. Wir wollen gar nicht so eine Brand sein, die, ich sag mal, ein Private Labeling Produkt auf den Markt bringt, wie jetzt beispielsweise mit T-Shirts oder so, dass man einfach eine Firma anruft und die dann ein Etikett drauf klatschen und du das in den Onlineshop packst, sondern wir wollen wirklich eine Bindung zu dem Weingut haben und aufbauen. Das haben wir auch gemacht, sind da direkt runtergefahren, haben die Familie kennengelernt. Opa läuft noch auf dem Weingut rum, morgens um 11, halb betrunken schon.
Papa, jetzt Mittagessen.
Sag mal, das
ja, und die haben sich auch so viel Mühe gegeben. Also wirklich, wir müssen sagen, wir kannten die wirklich vorher gar nicht, haben uns über Telefon erst kennengelernt und war das Eis gebrochen. Wir waren uns ziemlich sympathisch. Wir mochten uns sofort am Telefon. Ja, und er fand die Idee einfach mega interessant, weil ich wirklich ganz simpel erzählt habe, hey, wir sind die und die und wir haben das und das vor. Wir sind auf dich gestoßen und auch nicht ohne Grund, weil er irgendwie wirklich ein ausgezeichneter Winzer ist, und das meine ich auch so ausgezeichnet, er hat zig Auszeichnungen, er hat sogar auf seinem Weingut seinen Boden damit gepflastert, weil er nicht mehr weiß, wohin damit. Und meint halt, ey Jungs, ich schicke euch was zu, ihr probiert, wir besprechen das und was stellt ihr euch vor? Und dann sind wir auch wirklich runtergefahren und haben uns alle kennengelernt.
Und wir haben auch direkt einen Fotografen und Videografen mitgenommen, einen Kumpel, wir alle mit unseren Jaja-Hoodies sind wir dann da ins Auto und dann standen wir auf der Terrasse und dann kam die Mama Weingut, und die stand dann da, wusste nicht genau, wohin mit uns. Die hat sich ein bisschen erschrocken, wir mit unseren 1,90 schwarzer Hoodie, die Gangster aus Hamburg.
Oh mein Gott.
Und dann war sie so, mein Mann ist noch gar nicht da, aber ihr könnt euch gerne mal auf die Terrasse stellen. Und der kam dann mit seinem Trecker da so getuckert, total niedlich, hat sich auch ein bisschen erschrocken. Er dachte, wir wären etwas älter, so um die 35, 40, okay. Seriöse Männer aus Hamburg, aber ja, wir waren eigentlich eher die
Hoodie tragenden Modelboys.
Das sind Visionäre, das war total witzig,
oder
als
so
er uns dann die Hand geschüttelt hat.
Wie viel Jahrgang ist das denn?
Das ist jetzt der zweite.
Der zweite?
Genau, wir sind noch recht frisch, recht jung.
Ja.
Ja, kann man auch schmecken, glaube ich, oder?
Nee, wieso?
Dass er noch frisch und jung ist.
Der Wein, ja, ich dachte ihr.
Nee. Uns geht's langsam. Wir gehen auf die 30 zu.
Genau, aber das war so, das war gar keine Short-Version, das war Long-Version.
Ja.
Ja, aber super spannend. Genau, das ist ja auch das, was man gern wissen will.
Das ist so ein wichtiger Punkt. Das war auch für uns so ein Punkt zu sagen, oh, jetzt haben wir sie kennengelernt, wir haben die in den Arm genommen, wir haben da übernachtet, wir haben mit denen morgens um 11 gestartet, den ersten Wein zu trinken, mit dem Trecker durchs Land gefahren und waren nachts um 2 oder 3 durch.
Und wir müssen zugeben, wir beide sind, wie gesagt, 1,90, nicht die schmalsten. Wir haben es geschafft, ihn unter den Tisch zu trinken. Wir sind wirklich durchs Weingut gelaufen, hat uns alles gezeigt mit dem Trecker und haben dann wirklich schon 4 Flaschen zu dritt weggetrunken. Und dann noch in seinem Häuschen musste er uns alle seine Weine zeigen. Also alle hat er nicht geschafft, weil er wirklich zig verschiedene Produkte. Aber er meint, die noch und wir hingen da schon halb auf der Stuhlkante. Und dann meinte er, ich muss aber noch mal drei. Und dann ist er am Tisch eingeschlafen, war völlig fertig. Und kurz wieder aufgewacht und meint, drei habe ich noch.
Oh Gott.
Und dann, genau, dann ist er irgendwann komplett eingeschlafen und dachten so, ja, wir haben es wenigstens geschafft, mal einen Winzer in Anführungsstrichen unter den Tisch zu trinken. Da waren wir ganz stolz drauf.
So geht das in der Pfalz, Juliane.
In Rheinhessen.
Ja.
In Rheinhessen.
Die haben auch so einen wow. schönen Akzent da unten. Ja. Das ist echt süß. Also zum Teil, also den Vater von dem Winzer, der das, glaube ich, der ist in der zweiten Generation, den haben wir teilweise nicht verstehen können durch seinen Akzent.
Also das kann jetzt auch mal loslegen, ist ja mal ein Nachbarort. Also
das ist echt der Wahnsinn.
Ja, da versteht
andere Sprache
man
halt.
Nichts mehr. Ja, das ist Wahnsinn.
Richtig witzig.
Aber es ist wirklich die gute heile Welt dort unten, wirklich.
Es ist total verrückt, weil ich habe auch ich habe eine persönliche Geschichte zu dem... Ja, richtig? Ausgesprochen?
Ja, ja.
Na, siehst du,
ich erkläre auch gleich mal, was so dahinter steckt.
Okay, perfekt.
Bevor.
Meine persönliche Anekdote, ich muss die einfach loswerden, weil, also richtig Karten auf den Tisch. Wir haben auch eine gemeinsame Freundin, witzigerweise, Leonie. Mhm. Shoutout
und
Grüße
warst du nämlich bei
an der
zu Hause.
Stelle. Oh mein Gott, ich weiß, wann das war.
Du hast auch dein Serum bei mir vergessen, deine Augenserum-Geschichten oder irgendwelche Sachen fürs Gesicht. Und dann dachte ich, was ist das hier eigentlich
immer? Das kommt, glaube ich, jetzt anders rüber, als es war vielleicht.
Grüße an Leonie, oder?
Ich glaube, man muss das hier mal einmal gesehen. Ich schenke uns alle nochmal nach.
Ja, hier kommen wir mal vor.
Genau, das war meine Junggesellenzeit
auf St. Pauli. Ich weiß, wann das war. Oh Gott, da bin ich nach Hamburg gefahren und wusste auch gar nicht, wo St. Pauli oder irgendwas hier ist. Da war ich, glaube ich, das zweite Mal in meinem Leben in Hamburg oder
so. Ach, erstmal direkt St. Pauli.
Richtig verrückt. Oh Gott, aber da wohnst du nicht mehr, ne?
Nein, nein, das war nur übergangsweise für, ich weiß gar nicht, für 5 Monate oder so.
Oh Gott, das stimmt ja. Ja, cheers, ne?
Good to meet you again.
Cheers.
Cheers.
Naja, auf jeden Fall dachte ich halt so, Isa Dauer gab mir dann irgendwie eine Flasche mal mit und meinte so, ja, nee, du trinkst auch gerne Wein und hier ist mal ein Rosé, einen richtig guten. Und ich so, guckst du aufs Etikett? Ich so, ach, sieht ja richtig schön aus. Das war schon, könnte schon fast sagen Instagrammable, ne? Und meinte sie, ja, das sind so zwei Models aus Hamburg, so die sind super lieb und la 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 und hat es echt gelobt, euch beide auch, ne, muss man sagen. Und ich war so, okay, jetzt haben also so zwei Modeltypen Wein gemacht. War ich schon so ein bisschen,
okay.
Da war die Messlatte schon so relativ hart angesetzt bei mir. Und ich dachte, also nicht, dass ich mich auskenne, ne? Man muss es ja immer betonen, aber ich dachte so, okay, jetzt haben die da bestimmt einfach nur so ihren Namen auf so eine Flasche gedruckt. Das war so mein Vorurteil, um ehrlich zu sein. Und dann dachte ich so, ja gut, und dann habe ich die halt mitgenommen, die Flasche, habe die... dann irgendwann kaltgestellt bei meinem Freund, auch in Hamburg und so. Und irgendwann habe ich die wieder rausgegraben, so aus dem Kühlschrank. Und ich so, ja, ich habe hier von der Isa auch mal so ein Rosé von irgend so Hamburger Modeltypen bekommen. Und das war witzigerweise der erste Weihnachtstag. Also auch so gar nicht Rosé-Time eigentlich.
Nee.
Und ich so, komm, jetzt lass den mal trinken. So, wir machen das jetzt auf, also wir schenken uns den jetzt ein. Und wenn der kacke schmeckt... dann wird das gefeedbackt vielleicht auch im Zweifel. Also über Umwege oder man hält einfach den Mund und denkt sich so, nee, ja, Vorurteil bestätigt an der Stelle. Und ich nehme den raus und denke mir schon so, oh geil, aber mit dem Glaskorken, das hatte ich irgendwie gar nicht gecheckt, als ich die kaltgestellt hatte und mache das so auf. Und es war schon irgendwie auch, also es hört sich oberflächlich an, das war schon auch dann, das hat mich abgeholt in dem Moment. Und dann haben wir uns den eingeschenkt und ich trinke so einen Schluck und war so, oh mein Gott, ist der lecker. Scheiße, ist der lecker. Ich so, Tobi, schmeckt der auch so gut? Und er so, der ist echt gut. Und wir beide so, na okay, hätten wir jetzt nicht gedacht. Ne? Ja, mussten wir uns eingestehen, dass wir da vielleicht ein bisschen vorteilsbelastet waren. Ne? Und nee, also ich habe einen Schluck getrunken und der hat mich komplett abgeholt. Wirklich, also ich finde den richtig lecker. Ich habe jetzt keinen, der es bezeugen kann, dass ich das schon mehrmals gesagt habe, aber müsst ihr mir einfach an dem Punkt, sonst würde ich es nicht so offen und ehrlich die Geschichte erzählen. Aber das war, dann haben wir uns die reingehalten, es war glaube ich auch die dritte Flasche, die wir schon aufgemacht hatten, vielleicht am ersten Weihnachtstag, weil wir wollten so irgendwie das erste Mal Pärchen Weihnachten
besser.
Und irgendwie war es awkward, weil wir sind ja also dann alleine gewesen, zu zweit, das erste Mal und dachten so, ja, jetzt sind wir irgendwie eine Familie und was machen wir jetzt? So, was macht man denn da? Und ich habe halt gekocht und dann war aber irgendwie schon, oder es war erst so 20, 30, 21 Uhr. Wir so, ja, okay, wir hauen uns jetzt die Weineflaschen hinter die Binde. Ja, und das war so die zweite, dritte Flasche. Und die ging so schnell weg und wir waren richtig strunzen danach. Aber es war der beste Abend. Also ich glaube, wenn ich Tobi fragen würde, meinen Freund fragen würde, der war auch so, ja, aber der Rosé war auf jeden Fall der beste, den wir getrunken haben. Also es war so richtig geil.
Mega.
Ja, es war voll die schöne Freund, Geschichte. Ja. Und ja. Irgendwie,
dann bringen wir doch mal deinem Freund eine Flasche vorbei, ne?
Ja, also...
Ach, Kölle.
Nein, der wohnt doch auch in Hamburg.
Ach, nach Hamburg.
Ja.
Das schaffen wir.
Der wohnt doch
ja,
auch in Hamburg. Das habe ich auch jetzt. Oh, sorry. Auch gesehen, ihr macht auch so Delivery hier direkt persönlich in Hamburg.
Ja,
ist das richtig?
Ich habe mir so eine kleine Vespa geholt, jetzt während der Corona-Zeit.
Aber das ist doch jetzt auch for the show, noch am Ende.
Was? Nee, das Auto hat es nicht gereicht.
So groß sind wir doch nicht. Wir sind auch eine GbR. Ich hatte mir als Corona-Projekt eine kleine Vespa angelegt. Ist ja so ein Bastelprojekt. Das ist nämlich eine alte Vespa, die ist so alt wie ich. Und dann habe ich aber gesagt, wirklich, ich nehme die jetzt und wir liefern in Hamburg immer selber aus.
Cool.
Und dann fahren wir rum. Klar, wenn das eine größere Bestellung ist. Dann
okay, come on, was willst du mehr? Du entscheidest als erstes mal so nach der Optik der Flasche, es sieht schön aus, dann kriegst du es noch selbst geliefert.
Und die Leute feiern das extrem. Ich
wirklich,
das nicht so
persönlich, hier die jungen
so
Buben sind
sogar
persönlich
zu
noch da.
Ja, wir sind teilweise
mal,
wirklich,
also machen ein gutes Paket.
Auch zur Corona-Zeit sind wir wirklich unter einer Kiste zu Leuten nach sonst so Bergedorf gefahren. Aber so am Ende würde ich sagen, fängt mal das Ganze an. Wir nehmen das Ganze ernst. Wir wollen wirklich jeden in Anführungsstrichen befriedigen. Der, wenn die Nachfrage da ist, wir freuen uns über jeden, der nur annähernd Interesse für unser Produkt zeigt. Und da fahren wir auch gerne mal persönlich hin. Und am Ende muss man auch sagen, das ist das, was uns irgendwo ausmacht, was funktioniert. Und
da kommen wir sogar zu diesem Bogen. Ich muss das nur einmal ganz kurz loswerden. Irgendwie reden wir die ganze Zeit über einen Wein, der toll schmeckt und Anni begeistert und Juliane auch. Ne?
Oder Juliane, nee, wir haben Juliane nicht nach ihrem Fachurteil gefragt, weil ich mein rudimentäres Laien-Feedback ist ja an der Stelle einfach nur so.
Dann mache ich nochmal eine Flasche auf.
Genau, also
eine
nächste auf. In der Zeit kannst du ja
in der Zeit kann ich ja mal kurz sagen. Genau, wir haben ja einen extravaganten Namen gewählt, der hat ja auch irgendwo eine Bedeutung. Der Wein heißt nämlich Jaja. Mein Bruder will irgendwie wieder was sagen.
Nee. Buchstabier mal. Kannst du
Jaja
auf diesen buchstabiert Dings, auf schlau buchstabieren?
Na klar. Nee,
okay.
Das kann ich nicht.
Mit diesem, mit Adam und
Samuel. Ja, bitte,
das
genau. Mit diesem Buchstaben.
Yeti.
Also,
Yeti, Adam.
Yeti, Adam. Hans, Yeti, Adam.
Ich glaube, es heißt Heinrich.
Was?
Ich konnte
Heinrich,
das
aber was ist Y?
Yvonne.
Yvonne jetzt mit I oder mit?
Nein, also der Wein. Jaja, sprechen wir den aus. Mhm. Buchstabiert Y-A, H-Y-A. Und das ist eigentlich, ursprünglich ist das ein arabischer Vorname. Ja, ein arabischer Vorname, der wird eigentlich Yahya ausgesprochen und übersetzt bedeutet das am Leben sein, lebendig sein, am Leben teilnehmen und das Leben zu zelebrieren. Das ist die Übersetzung von Yahya. Um das so ein bisschen ins Deutsche zu bringen, haben wir das dann Yahya genannt. Wir beide haben aber arabische Wurzeln. Unser Papa kommt aus Algerien, ist damals nach Deutschland gekommen vor etwa 40 Jahren und hat sich dann hier niedergelassen. Unsere Mama damals kennengelernt und dann kamen wir irgendwann. Genau, und wir finden das toll. Wir haben den Bezug zu Algerien, zu Nordafrika. Wir sind öfter da, besuchen unsere Familie. Und die Verbindung zu dem Namen ist das, was wir halt seit 10 Jahren machen. Das Reisen, Momente genießen, mit Leuten sein, in neuen Kulturen sich bewegen, in neuen Kreisen und einfach den Moment mal genießen, für sich sein, mit deinen Freunden sein, mit deinen Liebsten und einfach mal morgen vergessen, gestern vergessen und jetzt und heute
das
genießen.
Das macht dir richtig gut.
Und das war,
ich bin schon,
das war wirklich genau das, der Punkt. So. Und das haben wir so zelebriert. Und wir haben auch natürlich einige Freunde und Bekannte und Family, die dann mal sagen, sag mal, wollt ihr nicht mal was Anständiges machen? Erstmal modelt ihr hier seit 8, 9 Jahren. Die Leute sind schon seit in der dritten Ausbildung oder sonst wo. Und ihr seid hier immer noch am Rumlungern. Wir haben natürlich auch unser Studium irgendwo absolviert und gemacht, was auch toll war. Aber wir sind immer schon irgendwie zwei Jungs gewesen, die gesagt haben, wir wollen Sachen machen, die uns Spaß machen, sonst machen wir gar nichts. Und dann kam halt noch das Weinprojekt und
es fruchtet.
Ja, total.
Weil wir irgendwo auch daran festhalten.
Jetzt schenke ich dir mal ein,
dass wenn man Sachen macht, die einem Spaß machen, wo man hintersteht, die ziehst du auch langfristig durch. Und wir möchten nichts machen, was uns keinen Spaß bringt.
Also wir wollen euch natürlich auch in der Form unterstützen, weil wir das irgendwie beide gut finden. Wo kann man den denn jetzt kaufen, wenn ich jetzt mich berufen fühle, das mal auszuprobieren?
Also zuallererst natürlich könnt ihr, wenn ihr sagt, ich will mal gucken, wie die Flasche aussieht gerade, dann geht ihr mal auf unseren Instagram-Kanal zum Beispiel. Da versuchen wir uns wirklich viel Mühe zu geben und das Ganze auch irgendwo ansehnlich zu machen.
Das ist dann wieder Yvonne Adam Heinrich.
Genau.
Yvonne Adam.
Aber ausgeschrieben bitte. Nee, das ist wirklich jaja-wines. Ja, wir verkaufen unseren Wein über unsere Website, unseren Webshop. Die findest du auch bei Instagram zum Beispiel, das ist jajawines.com. Dann haben wir einen wirklich coolen, passenden Partner in Hamburg, das ist Mutterland. Das gibt es, den Laden gibt es halt, die haben einen Online-Shop, aber die haben auch wirklich drei stationäre Handel in Hamburg. Die sind bekannt für wirklich regionale Produkte, für nachhaltige Produkte, für Delikatessen. Und wir passen wirklich da super rein. Das war unser allererster Partner, den wir angesprochen haben. Er hat auch direkt zugestimmt, uns aufgenommen.
Warum hast du gerade gesagt nachhaltig? Was willst du damit sagen?
Ach so, unser Wein ist natürlich nachhaltig. Unser Wein ist bio, unser Wein ist vegan. Ich glaube, das ist stimmig, oder? Selbsterklärend.
Okay, das habe ich ja überhaupt nie verstanden. Vielleicht ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, das
warum ein Wein
von
vegan
einem
ist.
Experten mal erklärt zu bekommen, Juliane, wenn du das machen würdest. Was macht denn jetzt... Also jetzt ganz blöd in die Tüte gesprochen, ein Wein besteht aus Trauben. Was ist daran nicht vegan, vegetarisch?
Genau, also der Knackpunkt, also erstmal so Grundsatz biologisch bewirtschaften, das ist ganz, ganz wichtig. Also auch die ganze Nachhaltigkeit, du arbeitest mit der Natur, die Natur gibt den Takt vor und dann ist es eigentlich auch meiner Meinung nach heutzutage nicht mehr vertretbar, wenn du andere Richtungen anschlägst. Vegan bedeutet, der Wein wird geschönt, also wenn ihr auch mal vor Ort wart und der Most von der Presse läuft, ist das komplett trüb, ist nicht klar, so wie wir es jetzt hier bei uns im Glas sehen. Und es wird ganz oft mit Schönungsmitteln geschönt, die nicht vegan sind. Und dann ist das der Knackpunkt mit 1000 Glas tierischen Eiweißen und so, dass der Wein so klar dann ist am Ende. Und das ist dann der Punkt, wo der Wein nicht vegan ist. Das war es aber auch schon.
Genau, es kommt nur in Kontakt. Also da werden jetzt keine Tiere mitgepresst unbedingt. Aber
die Marienkäfer und die
zum Beispiel, genau, wenn man jetzt klein draußen denkt. Aber so... Ich sag mal, wow. Fischblase, Gelatine sind so zwei Produkte, die man
so
zum Schönen verwendet. Aber
und das Schönen schon, heißt das auf schlau?
Von genau, trüb das ist der auf klar. Das ist so der Prozess. Und wir machen das dann mit Tonerde, oder?
Genau. Wir machen es zum Beispiel mit der Sedimentation, das heißt einfach mit der Zeit, mit der Kühlung und dann setzt sich alle Trubteilchen setzt sich auf den Boden ab und du ziehst den sauberen Most, den Saft, ziehst du quasi von den Trubteilchen, die dann unten liegen, ab und schickst das Ganze dann in die Gärung, also wo sich der Zucker zu Alkohol verwandelt. Und das ist eigentlich der einzige Punkt, wo man ausspricht, ist der Wein vegan oder nicht.
Ja, wir haben jetzt
beispielsweise... Also ich habe das Gefühl, wenn man diesen Podcast hört, dann wird man noch richtig viel über Wein lernen. Und
total.
Das ist
ein geiles Smalltalk-Wissen. So geil. Ich sitze hier jetzt in Hamburg. Da sitzen die Models mir gegenüber. Du bist hier. Und das, was ihr auch gesagt habt, catcht mich total. Und das ist genau das, was ich komme von der Weinbranche, genau so nach außen transportieren will. Und wie geil ist es, dass ich jetzt hier in Hamburg sitze und ihr da sitzt und ihr das schon genau so hier auch transportiert, weil das ist das, was Bock macht. Du musst den Wein nicht auseinandernehmen. Es interessiert mich nicht, ob der Zucker hat und wie auch immer, was für eine Säure, was ist da jetzt für eine Verarbeitung, wie auch immer. Es muss nachhaltig sein, es muss mit der Natur sein und am Ende des Tages muss es schmecken und du hast Momente mit den Leuten. Und genau das ist es, was wir jetzt auch gerade hier haben. Also was willst du noch mehr?
Gut, dass du das sagst. Das war nämlich auch unser Ansatz. Wir wollen gar nicht versuchen, hier den besten Wein der Welt auf den Markt zu bringen.
Darum geht es auch gar nicht, genau.
Es geht uns darum... Der beste Wein ist der dir am besten schmeckt. Oder mit den Freunden, mit denen du trinkst.
Das ist immer die Aussage, schmeckt es oder schmeckt es nicht. Und was anderes gibt es auch gar nicht. Also ganz einfach, ganz easy.
Amen.
Ja, doch.
Tja, genau so bin ich immer daran gegangen.
Der schmeckt auch nicht und der schmeckt auch nicht.
Nee, also ich habe ja bei Rosé, also vielleicht ist das jetzt auch einfach die auserkorene Rosé-Folge dann an der Stelle, weil es halt irgendwie auf der Hand liegt.
Wir haben aber auch Bock, noch in eine andere Richtung zu gehen. Irgendwie.
Das wäre auf jeden Fall eine Anschlussfrage gewesen. Aber ich persönlich mag halt zum Beispiel Rosé, also der wäre mir jetzt rein optisch, wenn ich jetzt im Weinregal oder vor dem Weinregal stehe und gucke so und jemand sagt, Anni, such mal einen guten Rosé aus, dann, oder auch im Restaurant, das ist immer so ultra peinlich und unangenehm, aber ich mache das mittlerweile einfach. Ich frage immer, welche Farbe hat der, wie hell ist der, beziehungsweise wie dunkel ist der. Und ich tendiere immer zu den helleren Rosé-Tönen, die so ein bisschen Richtung
Südfrankreich gehen.
Blanc de Noir gehen oder so. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen.
Blanc de Noir, ja, normal.
So, und auch, witzigerweise, in Richtung Cuvée. Und Cuvée ist ja eher auch ein Mischmasch, auf dumm
gesagt.
Nee,
aber genau, also was sind denn hier für Rebsorten drin?
Cuvée.
Genau.
Eine
Cabernet Sauvignon, Pinot Noir und ein Hauch Dornfelder.
Und da kommen wir nämlich jetzt wieder auf die Farbe. Genau, deshalb genau. Ist da auch so dunkel.
Vom Dornfelder.
Genau, und vom Cabernet auch.
Genau, Cabernet ist am meisten drin. Genau. Der ist einfach dunkel. Und das ist ja das Ding, das ist wieder ein Vorurteil. Wir Deutschen oder allgemein die Leute, der Rosé kommt aus Frankreich oder ne, da hat er den Ursprung. Und da kennen wir den super hell. Wenn du dieses Glas schenkst, ist
er
schon...
Genau, aber kommt es daher bei dir auch? Warum tendierst du zu hellem? Weil am Ende des Tages ist es eine Farbe. Ja. Also was sagt das über den Geschmack aus, frage ich mich.
Ja.
Keine Ahnung.
Nee, aber weil du also das ist einfach ein Erfahrungswert.
Sagst im Restaurant, okay, ja. Es war immer so, dass die dunkler in der Farbe waren, die haben die einfach nicht so
gut geschmeckt. Die haben mir statistisch schlechter geschmeckt in meiner eigenen Kopfstatistik.
Das würde ich aber auch schon fast mit unterstützen. Weil es gibt, man ist ja mal irgendwo eingeladen teilweise. Oder dann gibt es da Leute, die bringen auch gerne mal wirklich dann den günstigsten Wein
mit. Und weißt du, was sie dann mitbringen? Vom Rewe, so einen schäbigen, dunklen Rosé.
Genau, und dann ist es dann der Portugieser für 2 Euro. Und dann denkst du, okay, der ist dunkel, ich trinke ihn jetzt trotzdem, es gibt nichts anderes. Und der schmeckt dir nicht. Und dann sind auf einmal alle, in Anführungsstrichen, dunklen Rosés eklig.
Ja. Ja, ja und der ist auch nie kühl, wenn die den mitbringen und so. Ich kenne diese Situation. Und dann probierst du an, das zu hören.
Das ist wirklich
widerlich unter uns gesagt.
Ja. Wir haben es auch, wir merken es auch. Sorry.
Aber ja, das ist auf jeden Fall ein Vorurteil, ist auf jeden Fall nicht der Maßstab oder das Qualitätsmerkmal, was man optisch ansetzen sollte. Hat mir unter anderem euer Wein bewiesen, aber ich habe zum Beispiel einen Lieblings-Lieblings-Lieblings-Rosé und das ist X. Von auch als ein französischer. Ja, ja. So, und den feiere ich komplett. Also das ist so ein, der ist auch teuer. Wenn du den im Restaurant bestellst, kostet er 30 Euro die Flasche. Und meine Freunde sind alle immer so, oh Gott, Anni kommt wieder und die will dann diesen Ex trinken im Noah in Köln und es ist super teuer. Und,
Wenn nicht sogar teurer, das glaube ich echt.
Ja, Köln ist günstig immer noch im Städtevergleich. Okay. Aber keine Ahnung, der wird vielleicht irgendwo auch 45 oder so kosten mal. Aber der ist wirklich geil und den hatte ich mal im Weinladen von St. Pauli in einem Wine-Tasting-Paket zu Corona-Zeiten und da habe ich den für mich entdeckt und den finde ich richtig geil.
Der ist auch super,
Richtig, richtig lecker. Aber wie gesagt, der ist halt ganz, ganz hell. Ne? Und der hat mich direkt von der Farbe so super angesprochen und auch vom Namen und allem, diesem ganzen französischen Vibe, der damit einhergeht. Man verkauft ja auch irgendwie immer so ein bisschen, ne? Ich habe das ja auch ganz gut gemacht gerade.
Das ist echt so ein Lebensgefühl.
Also,
das ist am Ende das,
was
Lebens
studiert?
BWL.
Ach krass. Was kostet denn? Was Richtung Marketing gedacht auch?
Ja, wir haben BWL mit Marketing und E-Business studiert. Also es ging in die Richtung.
Ich es mir doch was denken können.
So eine Flasche kostet 14,90 Euro. Sowohl online als auch im stationären Handel. Genau, das ist so.
Ja, also weil man muss ja auch wirklich mal so ein Gesamtpaket.
Das ist für viele wirklich viel. Andere sagen, das ist ja wirklich normal. Andere sagen, ich kaufe nichts unter 15. Also da gibt es wirklich solche und solche. Und dadurch, dass wir natürlich noch irgendwie die zwei Brüder sind, die einen Wein auf den Markt gebracht haben. Wir sind natürlich noch klein. Wir sind ein überschaubares Unternehmen mit überschaubaren Mengen an Wein und natürlich ist der Preis natürlich auch recht hoch, weil wir auch gar nicht anders produzieren können.
Ja.
Wenn wir jetzt irgendwann in den Massenmarkt gehen sollten, das, was wir nicht vorhaben, aber wenn wir mehr Abnehmer haben werden in Zukunft und so oder in ich sag mal, Edeka beispielsweise ist immer so ein Thema für viele Gastronomen oder Winzer, die sagen, oh, da möchte ich nicht hingehen, das ist nicht in Ordnung, mein Produkt geht da unter, beziehungsweise wird gar nicht richtig gerechtfertigt, ich möchte nicht mit Discounterweinen im Regal stehen. Wenn das aber irgendwann mal eine Rolle spielen sollte, weiß man nicht. Genau, dann kann man natürlich gucken, je nach Abnahmemenge und so weiter, kann man am Preis spielen. Aber für jetzt ist es für uns super. Wir möchten, dass die Leute einen tollen Wein bekommen, der auch seinen Preis hat, aber dass die Leute auch glücklich sind. Und so wollen wir arbeiten. Wir haben den tollen Glaskorken, der auch irgendwie teurer ist als die Flasche selbst beispielsweise.
Total, das ist echt, das ist nur ein Verschluss, das ist ein minimaler Prozentsatz der Flasche und der ist einfach super teuer.
Genau, wir möchten aber halt das Gesamtpaket.
Wir waren alle Hater jetzt auch mal ganz kurz vielleicht, die sagen so, es ist ja auch total unwirtschaftlich, was sie da machen oder was auch immer dann jetzt käme vielleicht oder sich auftäte für Gedanken. Die Flasche kann man ja irgendwie sogar weiterverwerten. Also es ist halt eine ganz normale, klassische Flasche Wein, aber eben mit so einem, also man könnte sie auch mit Wasser befüllen und zum Wein reichen. Ja,
also viele benutzen die als Vase, manche benutzen die als Wasserflasche, mache ich auch zu Hause. Du kannst sogar den Korken auch aufbewahren für andere Weinflaschen. Passt auf manche auch wirklich rauf.
Ich habe einen Kumpel, der nimmt die mit zum Sport. Da habe ich auch gesagt, übertreib's nicht.
Support ist gut, aber chill.
Aber ist so Insta auch euer Hauptmarketingkanal? Also wie
wir sind schafft da jetzt, ihr da irgendwie wir sind da natürlich aktiv, für? Wir sind da, wir sind präsent, wir machen mal coole Bilder, wir machen es aber im Rahmen.
So. Ihr macht den aber selber, ne?
Genau, wir machen alles selber.
Weil der ist mega ästhetisch auch, ne?
Süß, ja. Wir geben uns da Mühe. Ich war jetzt bis gestern noch auf Mallorca beispielsweise, nehmen wir dann halt 2-3 Flaschen mit, wir shooten die noch am Strand, wir trinken die selber am Pool und zwischendrin machen wir aber ein paar Bilder. Also so, ich sag mal, es ist nicht nur authentisch, sondern es soll auch, also andersrum, es soll authentisch sein, es ist aber auch authentisch, automatisch, weil wir einfach...
Weil es schmeckt.
Genau, weil es schmeckt. Wir sitzen da, wir trinken Wein, dann mache ich 3-4 Bilder dazu und das macht Spaß.
Mehr wollen wir gar nicht. Und ihr seht da zufällig auch gut aus und seid Models. Nein, das ist schon eine runde Sache. Also, sorry, ich muss immer so ein bisschen...
Ist das Vorurteilen? Ist das echt so, dass du sagst, ach ja, komm, die Boys sind Models, das waren sie noch in Rosé.
Ich glaube, es gibt dieses Vorurteil, dass Models automatisch arrogant sind und dumm. Ja, auch. Und ich glaube, sobald uns Leute kennenlernen, das höre ich auf jeden Fall das Feedback, dann fällt das Vorurteil ziemlich schnell. Und sie sagen wirklich, oh, die sind ja doch ganz nett. Oder, um euch jetzt irgendwie zu zitieren, die sehen ja nicht nur gut aus. Da steckt auch ein bisschen was dahinter. Aber es ist schon, du hast das Vorurteil grundlegend, ja.
Das ist auch so ein Punkt, wo wir extrem vorsichtig mit sein müssen. Erstmal sind wir Zwillinge, das heißt, ich gehe auf die Straße irgendwo in Winterhude oder in Hamburg einfach spazieren und mich grüßen Leute, die ich aber nicht kenne, weil die meinen Bruder kennen. Wenn ich die nicht zurückgrüße, dann sind die, was ist das für ein arrogantes Arsch? Und deswegen grüße ich auch irgendwelchen fremden Leuten, damit die bloß nicht denken, der denkt, er ist
ein Model. Genau, wir begrüßen eigentlich immer alle, obwohl wir die teilweise nicht kennen und spielen dann ein bisschen mit. Okay. Weil meistens willst du dich nicht erklären und sagen, sorry, ich habe einen Zwillingsbruder, ich kenne dich gar nicht.
Das also halt mal die was Persönliches zu erklären.
Ja, manchmal hast du das auch nicht.
Genau. Also habt ihr da irgendwie so eine Teamaufteilung? Weil ihr macht das ja zu zweit. Ja. So, und ihr steht euch ja auch nah. Und ich finde das immer teilweise auch, also es hat ja auch Konfliktpotenzial. Habt ihr da irgendwie so eine klare Rollenverteilung? Du machst den, also jetzt blöd gesagt, du machst den Insta-Account und du machst die Etiketten auf die
Macht voll Sinn, also, die Frage. Wirklich, das ist ja wie in einem Unternehmen. Ja. Und wir sind nur zu zweit. Und wir machen wirklich von A bis Z alles zu zweit. Und dieses Konflikt, was so ein Konfliktproblem, also wir haben uns früher wirklich mit 16 jeden Tag die Köpfe eingeschlagen, das hat sich jetzt erledigt, mit 15 oder 14. Wir haben uns jetzt wirklich gefangen und wir können uns jeden Tag sehen, wir streiten uns nicht. Wir machen eigentlich alles zusammen, wir besprechen wirklich, welches Bild posten wir besprechen, welchen neuen Partner wollen wir angehen, welchen Preis hier und da oder...
Und seid ihr euch da immer einig?
Doch, relativ doch.
Ja.
Es gibt ja mal, sagt dann einer ein bisschen mehr und ein bisschen weniger und dann, man findet sich immer.
Das ist ja auch so lustig. Wir sind ja auch so sehr outgoing. Wir mögen gerne rausgehen und neue Bekanntschaften machen und auf die tollste Party gehen oder ein tolles Restaurant auschecken und schauen da auch öfter mal ins Glas rein und trinken dann mal irgendwie 6 Gläser zu viel. Und dann haben wir immer so Momente... Ich sag mal, Nico geht dann los, ist irgendwo auf, ich sag jetzt mal Sylt, trinkt dann da irgendwo in einem tollen Restaurant und ist irgendwann so schon so angeschwipst. Dann schickt er mir Sprachnachrichten. Hey, ich habe hier mit dem Restaurantleiter gesprochen, der will unbedingt seinen Wein haben. Also wirklich. Und ich muss ihn das ein bisschen günstiger machen, damit wir das hier auf die Karte bringen.
Ja, aber das war auch so.
Und solche Momente haben wir dann. Dann fühle ich das natürlich nicht ganz so krass wie er gerade in dem Moment und sag so, mal, werd mal nüchtern, wir reden morgen. Aber er sagt, nein, wirklich, glaub mir, er ist cool. Und, ne, aber so
ja, das ist auch ganz süß, dass man so sehr lebt und dass dann der Geschäftssinn nicht, weiß ich nicht, beim Alkohol aufhört oder so. Also
ja. Der eine hält den anderen mal flach oder hoch oder man ergänzt sich irgendwo ganz gut. Ich würde sagen, es gibt keine Rollenaufteilung, auf keinen Fall. Wir machen beide beides. Ja. Weil mal hat jemand keine Zeit, mal hat der andere mehr Zeit, mal.
Ne? Ja, voll.
Wir haben beide einen E-Mail-Account, wo wir beide Einsicht haben, ein Konto, ein.
Ich würde sagen, weil das ist ja schon, also die Palette Wein kommt zu euch und ihr verteilt sie von euch und macht alles, den Verkauf, den also Online.
Ich erkläre mal kurz, es läuft wirklich so,
in der
die
Garage.
Palette landet vor unserer Haustür, da liefert der LKW das hin und wir schleppen jede Kiste bei uns im Keller. Das ist also eine Palette beinhalten 600 Flaschen, also 100 Kartons, die kommen dann genau vom Erdgeschoss in den Keller. Ja, und dann, sobald es dann die erste Bestellung kommt, holen wir die wieder aus dem Keller, schleppen sie entweder auf den Roller oder ans Auto und liefern die dann zu den Gastronomen oder Kunden oder
Aber wie macht ihr noch so Online-Versand oder so, dass ihr auch nochmal in Versandkartons umpackt dann
doch, da? Also ich hab alle Kartons zu Hause. Wenn die dann Bestellungen reinkommen, ich bastel dann Kartons täglich mal so ein bisschen.
Oh Gott, dann, Labels erstellen, den ganzen
genau. Mal ab. Dann haben wir auch so Tapes extra bedrucken lassen. Wir tapen das alles zu mit der Hand. Das machen noch eine schöne Grußkarte rein.
Also Leute, ich glaube, ihr müsst auch mal alle bestellen, um zu gucken, ob das auch so stimmt, wie das hier
macht
kommuniziert wird. Oder ob dann irgendwie so ein...
Mal gucken, wie die Kapazitäten so sind, ne? Aber wann es knallt bei uns. Ja. Nee, wir machen auch sehr viel alleine. Das ist auch... Finden wir auch cool, so macht es Spaß.
Wir wollen auch jede Abteilung einfach kennenlernen, uns ausreizen und wirklich merken, wenn irgendwas nicht mehr geht, wir würden mega gerne zu dem Step kommen, zu sagen, oh, jetzt können wir uns entweder ein Lager anmieten oder wirklich eine Firma beauftragen, die das alles für uns macht. Dazu muss es erstmal kommen. Und das ist eine Schwelle, die wir erreichen müssen, dann passiert das. Aber jetzt kommen wir noch gut klar damit und sind teilweise halt anstrengende Tage oder Nächte, aber das gehört dazu. Schenken wir nochmal ein.
Das war der Glaskorken, vielen Dank. Krass, aber ist es irgendwie was, wo ihr eure Zukunft drin seht? Also ihr habt ja schon gesagt, so, wir gehen stark auf die 30 zu.
Das ist eine gute Frage,
und,
ja.
Was ist jetzt eigentlich der Plan die nächsten Jahre? Also ist es ein Plan, das Ding groß zu machen?
Auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine Option. Und ich habe da auch total Bock drauf, mein Bruder auch. Derzeit haben wir noch so eine kleine Hemmschwelle, was Corona angeht. Wir sind alle noch so ein bisschen stuck in the middle. Es ist noch etwas ruhiger.
Habt ihr gemerkt, dass Leute mehr getrunken haben während Corona?
Wir haben das gemerkt. Wir haben auch gesehen. Wir hatten einen krassen Anstieg an Privatbestellungen. Das war crazy. Also wir waren jeden Tag nur unterwegs am Ausliefern. Das war echt cool, hat Spaß gemacht.
Das hat funktioniert mit dem Support Your Locals. Also alle da draußen, vielen, vielen Dank, die uns da supportet haben. Das hat echt was gebracht, cool. Weil man muss ja sagen, die Gastronomen haben nicht bestellt. Die waren zu. Deswegen brauchten diese Leute, die durstig waren und nicht im Restaurant getrunken haben. Das hat gut funktioniert.
Ich habe über Leonie auch eine Kiste gekauft, vielleicht.
Was hast du gefragt gerade?
Ob das eure Zukunftsvision ist und im Zuge dessen vielleicht auch, ob ihr expandieren wollt, noch in andere Sorten, sag ich mal.
Wir hatten letztes Jahr, wie gesagt, gestartet, hatten ein ganz gutes Jahr dafür, dass wir vom Preissegment recht hochpreisig sind auf dem deutschen Markt. Da war selbst ein Importeur sehr überrascht und der hat großes Interesse gezeigt, uns aufzunehmen. Und wir hatten das auch, wir haben ihm zugesagt und gesagt, wir würden uns das gerne mal anhören und mal weiter planen. Dann müssen wir natürlich mehr produzieren, weil die direkt irgendwie um die 2000 Kunden haben hier in Norddeutschland und direkt Berlin, andere große Städte, Sylt und so weiter beliefern können. Und dafür muss man natürlich gewappnet sein. Und aufgrund von Corona mussten wir dort erstmal sagen, das geht leider nicht. Das ist auch total fair und das finden wir auch, sollte man erstmal respektieren. Die Jungs haben beispielsweise auch andere Sorgen. Die haben viele Gastronomen verloren durch Corona. Und wir haben gesagt, wir möchten erstmal so klein bleiben, nahbar sein, bei den Kunden sein, das selbst ausliefern, unsere Gastronomen so aussuchen, wie wir sie möchten und nicht das alles abgeben. Das ist ja irgendwie doch unser kleines Baby. Und wenn dann jemand kommt, der unseren Wein importiert, also richtig kauft und dann weiter vertreibt, dann nimmt der Geschäfte oder Läden, die wir vielleicht gar nicht so mit unserem Produkt identifizieren. Und dann haben wir gesagt, gut, wir machen das mal selber dieses Jahr, gucken wir nächstes Jahr, wie da die Luft so steht, ob wir da mal größer werden möchten. Wir haben auf jeden Fall ein zweites Produkt im Kopf. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Ich weiß nicht, ob ich das schon beraten möchte.
Ich würde sagen, so kurz andeuten, in welche Richtung ihr wollt. Oder?
Ja.
Es
wird eher Sparkling.
Sehr geil.
Ja. Cool. Also mal gucken, ob es nächstes Jahr was wird. Wir hoffen drauf. Wir hoffen, es wird was.
Ihr werdet schlau, ne? Ihr seid dann doch viel zu schlau, was das angeht. Ja, ist geil.
Aber auf jeden Fall. Mega wir sehen geil. Das in der Zukunft, das Produkt. Wir wollen da größer werden. Und wir glauben dran.
Ja, und solange die Nachfrage irgendwo wächst, macht es nur Sinn. Wir merken halt, es kommt Interesse aus Berlin, es kommt Interesse von Sylt. Wir haben sogar das erste Hotel auf Mallorca, was jetzt sagt, wie kriegen wir es logistisch hin, auf Mallorca auch uns zu platzieren. Das ist für uns einfach nur positiv und da wollen wir irgendwie.
Wisst ihr, wo ich das voll sehe, um ehrlich zu sein, im Scorpius auf Mykonos. Oh, da sehe ich das. Wart ihr da schon mal?
Nee, aber es klingt geil.
Oh mein Gott, das ist so, das ist der schönste, beste Ort eigentlich, finde ich, in Europa, wenn man irgendwie auch feiern möchte. Ja. Also Ibiza war, ist so ein, ja, das war irgendwie im letzten Jahrzehnt gefühlt irgendwie cool,
dass
es so inflationär wurde. Und Mykonos ist gerade so das Ding. Und ich habe da letztes Jahr ein Bier getrunken, witzigerweise, von Münchner Dudes, die mich sehr an euch erinnern gerade, von der Geschichte her, die auch sehr auf Ästhetik gepocht haben und das Produkt auch so ein bisschen um Optik gebaut haben. Und es war also auch geschmacklich mega nice. Mhm. Ich habe den Namen vergessen von dem Bier. Also es waren Münchner Jungs und die hingen irgendwie in diesem Scorpius, das ist so der angesagte Beachclub, und da kannst du halt tagsüber chillen und essen und dich sonnen, und da sind halt die schönen Leute, alle in ihren Flatterkleidchen und so. Und abends wird das aber relativ schnell zu so einer Party-Location, und es kommt aber auch gefühlt irgendwie jeder rein, das kostet keinen Eintritt, also nicht wie auf Ibiza, wenn du irgendeinen Kackclub willst, wo es irgendwie 1000 Euro Dreck kostet.
Ja,
so. Da kann halt jeder irgendwie reinlaufen, und ich weiß nicht, wie dieses Jahr ist, weil angeblich ist das Soho-Haus jetzt eingestiegen, so als Invest, ja, komplett gestört. Und da habe ich aber dieses Bier getrunken, und das sah eben auch so geil aus, und gefühlt ist es so das Produkt, was man da vielleicht, naja.
Nice.
Vielleicht schreiben wir dem Soho-Haus oder ihr mal eine E-Mail.
Ja,
Isa hat da, glaube ich, einen Kontakt.
Wir haben auch schon einen Kontakt zum Barcelona Soho-Haus. Mal gucken, ob das klappt.
Ja, das aber passt doch.
Wir sind ja auch, ich meine, Rosé. Die Leute, die Rosé trinken, die wollen einen geilen Moment haben. Die setzen sich nicht wie beim Rotwein vor den Kamin zu Hause und gucken sich den Jahrgang an, sondern das ist ein
wendiges Produkt.
Das ist ein Lifestyle-Produkt.
Genau. Da sitzt du halt, da hast du Spaß, da stehst du mal nicht und dann tanzt du mit deinen Freunden, du lächelst den ganzen Tag. Ja. Und deswegen haben wir auch gesagt, lass uns doch nochmal eine Nummer größer machen. Und deswegen machen wir jetzt nochmal Magnum-Flaschen.
Oh.
Aber es wird limitiert für dieses Jahr. Ich glaube, nur um die 200 Flaschen dieses Jahr. Gucken wir mal.
Die geht
aber
dann
auch mit dem Glaskorken.
Das ist doch so ein Ort, wo Magnum-Flaschen gekillt werden.
Wir wollen welche für uns behalten, dass wir irgendwie, ich sag mal, 100 Stück für uns, Family, Friends anbieten. Aber dann nochmal irgendwie 100 für die Gastronomie. Und das wäre schon ganz cool.
Ja, aber cool.
Nur so ein kleiner Teaser.
Ein Gedanke, bevor ich so ein Fazit fasse, weil ich glaube, wir sind schon gut über der Zeit, da muss man mal den Schnitt ansetzen. Ist das, also auch an dich, Juliane, gefragt, hätte man sich das vor, weiß ich nicht, 5 bis 6, 7 Jahren vorstellen können, dass Wein an sich als Getränk zu so einer Art Lifestyle-Produkt werden kann? Also eigentlich ist das ja schon auch irgendwas, wo Leute dann sagen, ja, aber es wäre auch wichtig, dass der gut bewertet ist, was der übrigens ist bei Vivino. Also die App, die, mit der ich immer so meinen Wein tracke.
Das ist Annis App.
Ja, da ist auch nicht Paid Advertising an der Stelle.
Nee, aber du hast da immer ganzen Rankings und so.
Ich habe da vielleicht auch schon 1000 Follower, Juliane. Also stell dir das mal vor.
Das ist, krass.
Das ist echt krass.
Wirklich.
Ja, ja, gib mal ein. An Katrin Schmitz bei Vivino.
Ja.
Sorry, aber Eigenwerbung an der Stelle, eiskalt. Ja, da könnt ihr mir folgen, da seht ihr mal, was ich so trinke.
Ja.
Das ist mehr, als ich bei Instagram zeige.
Und dann sieht man so, die Uhrzeit gescannt um 3 Uhr nachts.
Ja. Nee, oder so um 12 mittags. Nee, Spaß. Aber ja, also ist das irgendwie, dass man das als Lifestyle-Produkt so krass vermarkten kann, ist schon crazy, oder?
Total. Und es ist ja erst so seit den letzten 3, 4, 5 Jahren so echt krass, dass auch junge Leute einfach Bock haben, auch irgendwie deutsche Sachen trinken, auch irgendwie wissen wollen, was geht vor der Haustür ab, die da richtig Bock drauf haben und denen, die halt nicht jetzt unbedingt im Sterneladen sitzen müssen und die haben keine Angst davor, die trauen sich das, ja, vielleicht was Trockenes, weil das haben sie mal so gehört und aufgeschnappt, ist ein Trend, aber am Ende ist einfach, wie gesagt, ein viel größeres Selbstbewusstsein da, die Leute haben Bock, junge Leute, und es ist genau dieses Lifestyle-Ding. Da kommt keiner an die Theke und sagt, das ist nach frisch gemähtem Heu, die Aromatik ist ja wirklich super spannend. Und was hat er denn hier im Gourmio? Interessiert kein Mensch.
Und das muss ich echt auch, da muss ich dich nochmal loben. Das machst du halt so krass gut. Du motivierst die Leute auf Social Media, du bindest sie mit ein, du zeigst ihnen, wie cool kann es eigentlich sein, Winzerin. Ich meine, das ist eigentlich fast ein Bauernjob.
Voll.
Muss man ja ehrlich
sagen. Ich wollte
es
nie machen, weil alle, die um mich herum aufgewachsen sind, die nur von Mulchen und Kruppern und 2 Rollen rückwärts einparken, erzählt, ich konnte mit denen keine normalen Sätze sprechen. Ich habe gedacht, ich kann auf gar keinen Fall hier zurück. Was mache ich denn hier? Das war wirklich früher so ein Bild, wo du gedacht hast, was ist denn hier los? Und das hat sich komplett gewandelt. Ganz normale Leute.
Ja, und du zeigst euch deiner Community, guck mal, wie cool kann das eigentlich sein? Ja. Was für ein Lifestyle, was für ein Produkt, was für Produkte allgemein.
Wie geil ist denn auch dieser Job? Das ist, muss man ja auch mal sagen. Ja, also du schaffst so ein Baby irgendwie und du hast einmal im Jahr die Möglichkeit, das ist nicht wie ein Koch, der die Suppe versalzt und setzt nochmal neu auf, sondern du hast einen Schuss im Jahr und das muss sitzen. Und auch jetzt, wir haben 19er Jahrgang, Klaas, der muss auch Ende 20 noch gut da stehen. Ja. Wenn du da einmal was falsch machst, ihr legt euch Magnumflaschen irgendwie jetzt zurück. Das macht er in 10 Jahren zur Hochzeit auf oder in 5 oder in 3 und sagt, geil, das war ein richtig heißer Sommer, kann sich noch an das Jahr erinnern, das schmeckt so und so. Ist ja wohl mega. Hm. Also wie geil ist es bitte?
Ja, keine Ahnung, ich habe auch Bock, meinen Wein jetzt zu machen.
Nee, ohne
Sie hat mich jetzt richtig krass abgeholt.
Und dass viele auch einfach mal checken, was das ist. Es ist ein Handwerk, also was das heißt, wirklich, wenn du mal im Weinberg stehst und da kommt der hier Winzer mit dem Trecker an oder wie auch immer. Es ist ein Handwerk, du bist super viel draußen in der Natur und das ist super viel Arbeit, bis das da in der Flasche ist.
Unseren Winzer anrufen. Der ist immer beschäftigt. Ich kann ihn anrufen, wann ich will. Ich dachte, rufe ich immer mittags an, da ist er wahrscheinlich. Jo, ich bin gerade im Lager. Ruf mal gleich an. Nur so, also egal wann ich ihn anrufe, der kann meistens gar nicht, weil er wirklich beschäftigt ist und viel zu tun hat. Also,
aber das machen wir auf jeden Fall, Leute. Wir wollen dieses Jahr noch, also unser Stiefpapa wird jetzt 60 und dann schenken wir dem mal so eine kleine Weintour unten auf dem Weingut und wir fahren mal runter. Wir konnten das jetzt im März nicht machen, da war ein bisschen viel los. Was Corona angeht, da konnten wir nicht runterfahren, aber das werden wir jetzt Ende August vielleicht mal machen, überraschen. Unsere Eltern lieben Weingüter und wir müssen die einmal mitnehmen und diese Familie da unten ist einfach ein Träumchen.
Und vor allem genau, einfach so nah vor Ort zu sein und auch gerade jetzt die Family, wo ihr den Wein macht, die nehmen euch halt auch komplett ungeschönt mit. Ihr seht ganz genau, was abgeht und das ist halt voll. Auch so spannend.
Ja, dann gucken wir bei dir auch vorbei, ne?
Das direkt nehmen, kann ich jetzt hoffen. Wenn ihr uns vergesst, gibt es Ärger.
Nein, wir kommen auf jeden Fall vorbei, definitiv.
Du, wir haben da gerade tolle Weinreise gemacht.
Ja, Juliane, das wird auch gefilmt. Ne? Man sieht dich auch. Wir haben alle die Kamera vergessen und zwei Flaschen.
Das war übrigens ein Stinkefinger.
okay, Fazit. Man muss kein Sommelier oder Winzer sein, um ein lifestyleiges Weinprodukt am Markt zu etablieren. Auf schlau und stumpf gesagt.
Definitiv nicht,
und so in die Tüte gesprochen, am Ende ist es ja halt irgendwie auch ein bisschen immer Vermarktung. Ja, und ich hätte auch...
Aber klar zählt auch der Inhalt. Also ihr habt euch halt auch einfach einen guten Winzer ausgesucht. Und das ist auch das,
der macht den auch übrigens nur für uns. Also es ist jetzt nicht so, dass er sein Etikett da noch aufklatscht oder andere. Ja. Das ist unser Produkt. Wir haben das mit ihm schön verfeinert und so weiter. Okay, so wie wir das
wenn
möchten.
Ihr das jetzt in der Großkellerei anfragen würde, dann gibt es den Wein 30.000 Flaschen und ihr kriegt mal irgendwie eine Charge davon. Ist es halt eine ganz andere Nummer.
Ja.
Nee, und das muss halt schon stimmen. Und das stimmt bei
euch. Ich würde jedem raten, der richtig Bock dazu hat, informiert euch, lest euch Sachen durch, guckt euch irgendwelche Videos dazu an oder irgendwelche Filme. Es gibt ja genug Dokumentationen darüber, wie man Wein macht und sonstiges. Aber es ist trotzdem mehr Aufwand, als man vielleicht manchmal denkt oder wie es ausschaut. Wir haben da nicht angerufen und zack, ist der Wein nach 2 Wochen fertig, sondern da ist wirklich doch mehr Arbeit hinter. Aber es lohnt sich. Das kann ich auf jeden Fall sagen.
Und war es für euch nicht auch so krass, so zu verstehen, wie lang doch dieser Prozess dauert? War der nicht auch ungeduldig, wo ihr gesagt habt, so jetzt haben wir Etikett, Ausstattung, steht alles.
Total.
Und dann dauert es doch noch so lang, bis der Wein tatsächlich dann nach der Ernte ist, so ein Jahr später auf die Flasche und die Füllung und was da alles dahinter
steckt. Klar, so viele Sachen, die wir erstmal lernen müssen. Dann haben wir angerufen, die denken auch, was fragen wir eigentlich für blöde Fragen. ist es natürlich irgendwo ein natürliches Produkt, was nicht von heute auf morgen da ist und wie viel Arbeit dahinter steckt. Das ist echt, das ist wirklich krass.
Ja, und auch was für Probleme man zu dealen hat. Beispielsweise, die Flaschen haben wir übrigens nicht mehr.
Ja.
Wie habt ihr nicht mehr? Ja, natürlich, was musst du die haben, mein Freund? Wir haben jetzt noch mal ein bisschen mehr bestellt und wir brauchen die für das ganze Jahr.
Ja. Damit hätten wir nie gerechnet. Das
Glas,
es gibt kein Glas auf dem Markt.
Für Glaskorken produzieren wir keine Flaschen mehr, weil Coca-Cola hat sich mal kurz entschieden, nicht mehr auf Plastik, sondern auf Glas zu setzen. Und dann bist du mal ganz kurz 50% vom Glasbestand los.
Genau. Und dann kann der Kameraden,
wer da mehr Zeit und besser mehr gekriegt.
Deswegen haben wir noch Glas.
Herrlich.
Was soll's, ne?
Ja, Fazit.
Ja.
Nochmal.
Ja,
wir sind über 30 Meter drüber hinaus.
Okay. Fazit, das dritte bitte.
Also,
jetzt lebt recht rudimentär, man muss nicht
Glas
reinbissen, um guten Wein zu machen. Raus!
raus, setzt euch mit netten Leuten zusammen, habt ein Glas Wein, genießt den Moment. Und
probiert mal den.
Ja, seid dankbar für alles. Wein. Das auch.
Yvonne Adam, Harry, Yvonne Adam.
In der nächsten Folge You Never Drink Alone, der Podcast, bei dem Bekannte zu Freunden werden, erwartet euch Basic Wissen über Wein Teil 1. Und wir klären praktisch alle dummen Fragen, die man sich rund um Wein, Weinverkostung, Weinanbau, Weinproduktion und so weiter stellen kann. Und das haben wir auf eine sehr lockere, unterhaltsame Art und Weise direkt im Weinstock gemacht. Das heißt, ihr hört auch so ein bisschen was von der Natur und von den Produktionsstätten in Alzheim, wo Juliane produziert. Ja, Juliane und ich freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Am 5. November um 18 Uhr, jeden zweiten Donnerstag, geht's weiter.